Ja, wir sind mit dem Buchtrailer in unglaublich schneller Zeit durch das Leben gerast. Du hast wahnsinnig viel erlebt, Tina, und unglaublich viel gemacht. Und in diesem Tag gehen wir jetzt verschiedene Fragen an, wenn dann noch mehr in die Tiefe gehen. Und an dieser Aussage, ich musste weit weggehen, um heimzukommen, noch ein bisschen auf den Grund gehen. Danke vielmals, Tina, dass du da bist. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ich glaube, wir begrüßen Tina noch mit einem warmen Applaus.
Danke vielmals. Mhm.
Ja, ich habe dein Buch gelesen. So sieht das aus. Vielleicht habt ihr es hinten auch schon auf dem Tisch gesehen. Man kann das nachher auch zu einem Sonderpreis heute erwerben. Mir sind ein paar Stichworte so ein bisschen zu dir als Person immer wieder auftaucht. Ich habe dann die ein bisschen gesammelt, als ich das Buch gelesen habe. Es sind nicht alle nur schmeichelhaft, aber die sind mir begegnet. Und ich tue jetzt mal ein paar aufzählen und möchte dich einfach fragen, ja, was bist du denn so für ein Mensch gewesen? Also ich habe mir aufgeschrieben, intensiv, rastlos, kreativ, energiegeladen, getrieben, wild, hemmungslos, impulsiv, liebeshungrig, egozentrisch, aber auch fragend, ängstlich und suchend. Genau.
Jetzt
ja.
Hätten wir auch noch ein paar Sinn.
Genau. Ja, was bist du für ein Mensch gewesen? Erkennst du dich in diesen Stichworten wieder und in welchen vielleicht heute auch nicht mehr?
Also ja, ich erkenne mich bestimmt in diesen Stichworten. Ich war sicher jemand, der ja, wahrscheinlich vor allem hat alles selber herausfinden und erleben. Es hat mir nicht gelangt, dass ich etwas hat gelesen oder von jemand anderem gehört, sondern ich wollte es einfach selber ausprobieren. Und darum bin ich natürlich sehr, ja, in dem Sinne auch hungrig gewesen, nach Abenteuer, nach ja, einfach zu wilden. Und da ich einfach auch im Elternhaus wenig Liebe und Aufmerksamkeit habe bekommen, obwohl ich zwar mit einer älteren Schwester und ich bin auch wie ein Einzelkind aufgewachsen, obwohl ich zwar schon verwöhnt worden bin, aber eben nicht unbedingt, also eher materiell, und nicht unbedingt mit Liebe. Und von dem her war ich einfach extrem hungrig nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung und habe einfach auch gedacht, hey, euch zeige ich es allen, ich werde etwas Besonderes, aus mir wird etwas ja, Spezielles, ich will berühmt werden. Ich bin sicher auch recht bei jemandem, der nicht reflektiert hat, der nicht zurückgeschaut hat, sondern einfach gemacht hat, einfach vorwärts gepresst ist, auf der Überholspur, einfach immer etwas läuft. Und ja, ich habe eigentlich nie mehr überlegt, ist jetzt das gut gewesen oder schlecht, sondern habe einfach vorwärts gemacht. Und von dem her bin ich auch recht egozentrisch gewesen, habe mich nicht um andere Personen richtig gekümmert. Ich bin sicher auch nicht so eine, in dem Sinne eine gute Freundin gewesen. Also eine, wo man Fun damit haben kann, aber nicht eine vertrauenswürdige Person, wo man mit seinen Problemen kommt oder wo man mit seinen ja, Nöten oder Ängsten kommt, weil ich wäre nicht die Person gewesen, die dort hätte können, jemanden auffangen konnte. Also so ein bisschen, ja, ich denke, so ein bisschen zum Schildern, so bin ich jemand gewesen.
Ja, du bist in Bern aufgewachsen, man hört es. Ja. Du redest unglaublich schnell für eine Bernerin, merke ich gerade.
Darum bin ich dann auch nach Zürich gegangen später.
Ah, ja, das ist
ich bin ein bisschen schnell für
genau.
Bern.
Nein, also alles bestens. Du hast schon ganz einen bürgerlichen, normalen Beruf gelernt, Buchhändlerin. Du bist aber dann immer mehr und mehr so in die Welt der Schönen und Reichen eingetaucht. Du hast auch gemodelt und bist dann freie Mitarbeiterin bei Tele Bern geworden. Wie ist es dazu überhaupt gekommen? Was für eine Sendung hast du dort moderiert?
Ja, dort hat es damals, Ende der 90er Jahre, ist schon ewig her, hat es eine Erotik-Sendung gegeben, Lust und Laune. Das ist so die erste in, ich glaube, so mit Deutschland hat es auch noch eine gegeben, aber sonst war das so die erste in Europa gewesen. Und die war auch noch relativ harmlos gewesen zu dem, was man heute alles sieht und kann im Internet finden. Und dort, ich war in der Buchhandlung und dann ist, es hat so eine Umfrage in dieser Sendung, also eine Rubrik, wo jemand auf die Straße gegangen ist und den Leuten einfach indiskrete Fragen gestellt hat. Und dann hat mir der Typ, der das gemacht hat, der hat gesagt, er hört auf, ob ich doch das machen will. Und dann habe ich gefunden, wow, das ist mein Sprungbrett in die Welt von, also da kann ich bekannt werden, ich kann zum Fernsehen gehen. Und eben, das war nur die Tele Bern. Gut, mir hat es dann auch noch auf Tele Zürich gesehen, also hat es mir gleich ganz schweizerisch gesehen. Aber dann bin ich die, die mit der Kamera und dem Mikrofon unterwegs war und den Leuten indiskrete Fragen gestellt habe. Also wie wenn ich jetzt zum Beispiel würde fragen, was hörst du für Musik zum Sex?
Oder gib jetzt keine Auskunft.
Oder hast du schon mal etwas mit einer Frau gehabt? Ja. Also solche Fragen habe ich dann auch den Leuten gestellt. Das war so ein bisschen mein Einstieg in das... in die kleine Glamour-Welt von Bern, sage ich jetzt mal.
Was hat dir das gegeben, so im Rampenlicht stehen? Ich meine, es haben dich ja dann Tausende von Leuten auch gesehen im Fernsehen. Und
ja, das hat mir natürlich gefallen. Oder? Ja, also, ich habe mich dann eben Venus genannt, Venus, und habe gefunden, der Name passt zu mir. Das ist so ein bisschen die Liebesgöttin, Göttin von der Fruchtbarkeit. Und der Name passt zu mir. Und dann habe ich schon so ein bisschen erste Bekanntheit. Eben, und dann habe ich auch Modeshows mitgemacht. Ich habe dann auch Sachen selber organisieren, habe gemodelt, habe in einem Jugendmagazin mitgemacht. Und so weiter, ja.
Genau, also sehr, sehr vielfältig. Du hast auch als Stylistin, Partyveranstalterin geschafft. Du hast ein Praktikum beim Magazin Playboy gemacht,
ja.
Um nur ein paar Aktivitäten so aufzuzählen. Und ich denke, diese Welt ist wahrscheinlich den meisten von uns da recht fremd. Also mir ist sie komplett fremd. Kannst du uns ein bisschen in die Zeit hineinnehmen? Wir haben auch ein paar Bilder mitgebracht. Erzähl doch einfach ein bisschen dazu, was dir da
in Sinn. Also das ist einfach so ein Pin-Up-Bild. Ich war noch fasziniert von diesen Pin-Ups aus den 70er, 60er Jahren. 50er, 60er Jahren. Und habe dann mich selber auch so als Pin-Up fotografieren. Und genau, kannst du glaube ich schon weitermachen. Und dann, da bin ich auch Stylistin, da habe ich natürlich, haben wir auch oft Unterwäsche-Shootings gemacht. Also als Stylistin habe ich einfach Models eingekleidet für Magazine oder für Werbefilme oder für Modemagazine. Genau, da sind wir auch oft umgereist und haben die Shootings gemacht an entsprechenden Ort.
Bist du Autodidaktin? Hast du dir das selber beigebracht?
Das habe ich eigentlich ich bin fast in allem Autodidaktin. Das Einzige, was ich gelernt habe, ist Buchhändlerin. Ja. Viel später dann auch noch Theologie studiert. Aber eigentlich habe ich sonst alles Learning by Doing gemacht. Ja. Ja, oder da an der Langstrasse vor meiner Wohnung mit den High Heels auf dem Velo, so bin ich auch bei Ausgang gegangen. Das war noch gäbig, weil da hätte man nicht lange müssen laufen, sondern da konnte ich direkt mit dem Velo in Ausgang.
Es hat sogar einen Namen, gell? Oder gehabt? Dein Velo hat einen Namen gehabt, gell?
Wie hat mein Name?
Rose, irgendwie.
Lily Rose.
Lily Rose.
Ah ja.
Gut.
Genau.
Lily Rose. Ja. Gut, dann das Nächste.
Ja, das war der Flyer zu meinem 30. Geburtstag. Also mit den Jungs in der Box, so ein bisschen wie Spielzeug, das man auspackt. Also das war halt auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern natürlich. Aber hat schon so ein bisschen gezeigt, wie ich drauf war. Ja, genau, die Jungs so ein bisschen als Spielzeug. Oder da ist auch eine Party, das war ein Event, das ich noch mit anderen organisiert habe, aber es hat sicher fast 1000 Leute gehabt und es war Silvester und ich bin da irgendwie betrunken auf das Gestell hochgeklettert und habe gefunden, das ist meine Party, so viele Leute kommen und bin da auch ziemlich stolz gewesen. Und ich glaube, am nächsten Tag bin ich nach Ägypten geflogen in die Ferien, also kaum geschlafen und das war so ein bisschen Norm gewesen, vom einen Ort zum anderen, manchmal im Ausland gewesen und dann kaum heimgekommen, gerade schon wieder an die nächste Party und
Ein rastloses Leben.
Ja, ja, genau. Also so, dass eigentlich auch keine Zeit zum irgendwie nachdenken bleibt, sondern wirklich dauernd ein bisschen auf der Flucht. Und natürlich war Alkohol dabei gewesen. Gekifft habe ich viel, von 15 Jahren bis 32 fast täglich. Also das hat so ein bisschen dazugehört. Da konnte ich auch Ideen spinnen. Und es hat mir nicht unbedingt Mühe gemacht, wie es vielleicht typisch ist. Aber mir hat es eher einfach noch ein bisschen inspiriert. So.
Gut. Dann sagst du auch in deinem Buch, Glamour ist faszinierend und abschreckend zugleich. Was ist faszinierend an dieser Welt und was ist auch abschreckend?
Also faszinierend ist vielleicht einfach, dass man eben, man wird nach einer Party eingeladen, man kann gratis trinken, es gibt Happy, es ist aufregend, man lernt neue Leute kennen, man macht Smalltalk, man lädt sich schön an, man hat irgendetwas Neues wieder an oder schnappt sich die Handtasche, die passt und die Schuhe und alles, was muss stimmen. Aber abschreckend finde ich einfach, dass vieles bleibt halt einfach an der Oberfläche. Es geht wirklich nur darum, um Smalltalk, um Business, um wie siehst du aus, was hast du an. Und geht gar nicht so wirklich um einen Menschen und um sein Inneres. Das finde ich so ein bisschen abschreckend, ja.
Hast du dort überhaupt echte Freundschaften pflegen können? Ist das möglich in so einer Welt?
Ja, also am Anfang, als ich noch zu Bern war, hatte ich schon noch ein paar Freundinnen, die mir eigentlich recht Boden gegeben haben, die sich auch nicht in dieser Welt sich bewegt haben. Oder die, klar, manchmal an meine Partys gekommen sind, aber eigentlich recht dann auch Mutter geworden sind und so. Aber von denen habe ich mich dann ziemlich eher abgewendet, als ich nach Zürich gegangen bin. Und dort habe ich dann eigentlich fast nur noch Freunde gehabt, die ich auch mit ihnen gearbeitet habe. Also alles, was mit dem Business verknüpft war. Mhm.
Ja, ein anderes Thema, es ist auch schon ein bisschen angedeutet worden, Männersexualität ist ein Thema, das sich auch in deinem Buch, liest man es immer wieder so wie einen roten Faden so durch dein Leben durchgezogen hat. Und du schreibst auch in deinem Buch, ich bin eine total liebeskranke, eine Sehnsüchtige. Du schreibst auch sehr offen über diverseste Affären und Männer und Beziehungen und Zeug.
Aber so ins Detail bin ich gleich auch nicht gegangen.
Nein.
Da haben wir das schon geschaut mit dem Verlag.
Genau. Warum war Sex so ein bestimmendes Thema in deinem Leben?
Ja, ich denke einfach, dass das schon in der Schule angefangen hat. Oder schon sogar vorher mit irgendwie viel Töchterle und so. Und dann auch in der Schule, wo ich einfach gemerkt habe, ich habe die Aufmerksamkeit so von den Jungs bekommen und ich habe immer irgendwie gedacht, also ich habe einfach gemerkt, dort kann ich Aufmerksamkeit bekommen am meisten. Das gibt mir am meisten und später habe ich auch immer das Gefühl gehabt, ja, wenn ich Sex mache, dann bin ich begehrt, dann werde ich auch geliebt. Also ich habe das Liebe und Sex ist für mich wie das Gleiche gewesen. Und ich war immer auf der Suche gewesen. Und eigentlich habe ich mir gewünscht, eine längere Beziehung. Ich hatte auch zwischen 20 und 30 eine längere gehabt, über 5,5 Jahre. Aber ich habe den Mann auch verlassen, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich will noch mehr erleben. Ich will nicht untreu werden und darum verlasse ich ihn jetzt. Mhm. Und hatte dann einfach auch recht oft oder viel Jüngere gehabt. Und irgendwie, weil die haben auch ein bisschen zu mir raufgeschaut, die waren mehr Fan von mir gewesen. Und ja, das hat mir dann irgendwie auch gefallen. Und auch nicht. Also ich habe die auch immer wieder verlassen. Und vor allem habe ich auch immer die Männer verlassen, auch aus Angst, dass ich verlassen werden könnte.
Mhm. Ja. Ja, du hast es auch schon erwähnt, du hast den Künstlernamen Venus gehabt. Du hast so ein kleines Imperium-Aufbau, kann man eigentlich sagen, World of Venus. Du warst auch sehr erfolgreich damit. Das hat super funktioniert. Du hast verschiedene Promis getroffen. Wir schauen hier auch gerade mal ein Bild an. Und vielleicht kennt ihr den einen oder anderen. Schauen wir mal ein bisschen genau die Bildchen an. Genau. Ja. Hast auch sehr einen aufreibenden Lebensstil gepflegt. Was war die World of Venus? Ist durch das auch ein Lebenstraum von dir in Erfüllung gegangen?
Ich muss sagen, ich habe mir das eigentlich nicht unbedingt erträumt. Es hat sich einfach immer das eine am anderen gefügt. Ich habe mir das gar nicht so geplant. Ich habe auch das World of Venus gestartet. Ich habe nicht einen Businessplan in dem Sinn gehabt, sondern habe einfach angefangen, von Partys zu organisieren, dann eben Styling gemacht, dann habe ich das verbunden. Dann habe ich an diesen Partys die Frauen gehabt, die etwas verteilt haben, die sexy angelegt waren. Dann hat sich das weitergezogen, haben plötzlich Kunden wollen die Frauen buchen. Dann habe ich eine Agentur gemacht, wo man die Hostessen buchen in entsprechender Kleidung. Genau. Und je nachdem, wo ich war, habe ich dann auch Promis getroffen an Fashion Weeks oder wo ich noch für 20 Minuten gearbeitet habe, habe ich sie interviewen oder so. Also von dem her, ja, haben wir das noch ein bisschen in dieser Welt der Reichen und Schönen mitspielen.
Ja, du hast eben ein unglaubliches Tempo drauf gehabt, unglaublich viele Projekte gemacht. Im relativ jungen Alter von 32 hast du dann einen Zusammenbruch gehabt, du hast nicht mehr mögen. Was waren die Gründe für den Zusammenbruch? Wie ist es so weit gekommen?
Ich denke, das hat sich einfach irgendwie angeschlichen, obwohl das zwar relativ schnell passiert ist. Ich bin innerlich, ja, wie soll ich sagen, ich denke, dass die Scheinwelt, die ich mir da so gebildet habe, das war einfach so wie eine Blase gewesen. Und die ist irgendwann einfach zerplatzt. Also ich habe das später mal so gezeichnet wie einen Kochtopf, der brodelt und irgendwann spickt es den Deckel ab. Und all die Gefühle, die ich mir nicht habe zugelassen habe. Also ich habe ja nie Angst gehabt, ich war nicht traurig gewesen, ich war nicht irgendwie schwach gsi, all die Gefühle, die ich aber in mir gsi, die sind dann einfach mit einisch rausgekommen. Und ich bin in eine grosse Identitätslosigkeit gekommen. Also ich hatte dann noch gekiffen und dann ist es plötzlich viel schlimmer geworden. Also ich bin wirklich wie in einen Wahn gekommen und ich habe gemerkt, hey, ich lebe eine Welt, ich lebe nicht mehr Realität, das ist nicht Realität. Ich hatte dann auch Träume gehabt, ich war im Postauto und der Schaffner ist gekommen, ja, Tina Weiss, und ich habe mich überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Also ich habe so wie gewusst, die Venus, die ist tot, aber wer ist denn Tina, wo ist denn Tina Weiss, wer ist das überhaupt? Ich habe eine grosse Identitätslosigkeit gehabt, und das ist vielleicht das nächste Bild, wo ich das gezeichnet habe, mit dem Kochtopf.
Genau.
Und viel später ist mir dann auch bewusst worden, als ich mal in der Bibel gelesen habe, ein Törichter baut sein Haus auf Sand und es bricht dann ein. Oder? So ist es mir irgendwie wie vorgekommen, dass ich einfach ein schlechtes Fundament hatte. Mir ist ja auch bewusst worden, dass meine Eltern, dass ich gar keine richtige Beziehung zu meinen Eltern habe, dass alles sehr oberflächlich ist. Und das hat mir auch einen mega Hass auf die Eltern gegeben. Ich hatte einen Hass auf mich selber. Ich habe mich geschämt eben über die Venus, die ich mir so sexy dargestellt habe, noch andere Frauen mit reingezogen habe. Also da ist eine richtige Portion deftige Gefühle auf mich zu. Und ich bin dann auch noch zum Psychiater, weil ich gemeint habe, ich habe ein ADHS. Das war es aber dann auch nicht gewesen. Aber weiter habe ich mich nicht diagnostizieren lassen, oder ich habe weiterhin nicht vertraut, sondern ich habe die Zeit mit einer Freundin zusammen durchgestanden. Ich habe aber auch Selbstmordgedanken gehabt. Es ist wirklich so tief gegangen, dass mir das lebendig gegangen ist. Und ich habe in dieser Zeit auch keine Christen gekannt. Ich hatte jetzt nicht irgendwie Bibel gelesen oder... Aber irgendwie hat mich Gott ja doch durchgetreten. Oder ja, irgendwo war er vielleicht und hat einfach mich am Leben gelassen.
Mhm. Bist du jetzt im Nachhinein wie dankbar für den Zusammenbruch? Also ich nehme an, in dem Moment war es wahrscheinlich für dich sehr schwierig gewesen, oder das zu erleben. Irgendwie alles das, was du aufgebaut hast, ist ja ein bisschen wie zusammengekracht. Oder? Hast du gefragt, wer bin ich überhaupt? Jetzt so im Nachhinein denkst du, es ist wie gut gewesen?
Ja, es ist einerseits ist es schlimm gewesen, aber andererseits ist es so wie eine Erweckung fast gewesen. Also wie so mal ein erstes Aufwachen aus dem, wo ich gelebt habe. Obwohl ich bin ja dann auch nach Zürich gegangen und habe im Ähnlichen noch weitergemacht. Also ich habe dann auch schon noch mal ein paar Runden weitergedreht.
Genau, du hast dort aber auch angefangen in Zürich dann Yoga praktizieren, hast dich mit Esoterik befasst. Es ist so... Ja, wirklich eine Sinnessuche gewesen. Du hast ja vorher das Thema Identität angesprochen. Hast du Antworten gefunden? Wer bin ich und was mache ich überhaupt auf dieser Welt?
Nein, ich habe dann von so buddhistisch chanten. Ich habe so Schwitzhütten-Ritual gemacht, wo man sich reinigen tut. Oder man meint, man wird jetzt gereinigt oder so. Und ich habe mich, glaube ich, sehr gesehen nach Reinigung, nach einfach, ich will den alten ich will diesen Lebensstil nicht mehr leben. Mit Zürich war ich auch extrem viel noch unterwegs. Es gab noch mehr Partys natürlich als in Bern und VIP-Partys und so weiter. Aber ich habe dort nicht die Lösung gefunden oder die Erlösung gefunden in nichts, was ich gemacht habe. Nein. Ja. Ich hatte sogar noch einen Traum in dem Sommer, als ich da ins Zelt gegangen bin. Da habe ich irgendwie geträumt, dass Jesus mich entrückt hat. Und ich hatte keine Ahnung, als ich aufgewacht bin, was Entrückung bedeutet. Ich musste das nachlesen auf Wikipedia. Entrückt. Mega krass irgendwie. Das war so speziell gewesen. Wahrscheinlich habe ich mir gewünscht, so von dieser Welt zu verschwinden oder irgendwie von Jesus genommen zu werden oder so.
Ja. Ja, du hast auch ein sehr spezielles Erlebnis gehabt, an der Bahnhofstrasse in Zürich auf einem Bänkchen. Das ist eigentlich noch ein spezieller Ort für das. Und das hat ja dann auch noch mal so wie eine Wende ausgelöst in deinem Leben.
Ja, es war einfach so ein bisschen eine Station, glaube ich, von denen, die eine Wende ausgelöst haben. Ich bin einfach plötzlich in diesem ganzen Trubel von der Bahnhofstrasse, bin ich einfach plötzlich so wie... total entspannt gsi und es ist eine riesen Frieden plötzlich gha und ich einfach wie gewusst gha, hey, ich muss nicht mehr, es ist fertig, es ist irgendwie, es kommt jetzt zu einem Ende mit dem, was ich mache, oder ich muss einfach nicht mehr allen gerecht werden, ich muss auch nicht mehr jeden Job annehmen und mich so total überfordern und ja, es ist total wie, ich weiss auch nicht, ob es der Heilige Geist war oder ob es einfach sonst ein Erlebnis war, das mich aufgeweckt hat. Ein weiteres Mal, ja. Mhm.
Dann im Kapitel 16 von deinem Buch steht auch Indien kompletter Neuanfang an Weihnachten. Wie ist es überhaupt dann dazu gekommen, dass du auf Indien geflogen bist?
Ja, das ist eine längere Geschichte. Ich kann man in meinem dicken Buch nachlesen. Mhm. Jedenfalls bin ich dort gelandet in einem christlichen Waisenhaus. Und das war schon noch verrückt, dass ich eigentlich noch mit der Intention gekommen bin. Jetzt kann man, glaube ich, das nächste Bild. Oder wir haben eins vergessen.
Jetzt müssen wir schon schauen.
Ja, das ist noch zum Thema Identität. Mhm. Genau. Ich glaube, wir werden nie wissen, wer wir sind, wenn wir nicht den kennen, der uns erschaffen hat. Genau. Und ich war auf der Suche nach dem. Oder? Mhm. Aber ich habe ja noch nicht gewusst, dass es. Also ich habe zwar an Gott geglaubt, aber dass da Jesus eine Rolle spielt, ist für mich auch noch überhaupt nicht im Plan gewesen. Also habe ich überhaupt nicht gewusst oder daran gedacht. Genau,
gehen wir auf Indien.
Die Kinder im Waisenhaus, an Weihnachten. Und das war eine mega eindrückliche Zeit einfach für mich gewesen, weil ich bin da in diesem Waisenhaus angekommen. Und die Kinder haben mega mein Herz berührt und irgendwie auch mir die Liebe von Jesus zeigt, auch die Menschen, die dort waren, so wie die miteinander umgegangen sind, habe ich einfach die Liebe von Jesus erfahren oder vor allem auch die Gnade. Ich war da Ende 30, hatte irgendwie kein Foto von der Familie dabei, die sie mich gefragt haben. Ich hatte die Beziehung zu meinen Eltern abgebrochen. In dieser Zeit hatte ich keinen Mann, war noch in einem Verhältnis mit einem verheirateten Mann, den ich dann noch in Sri Lanka besuchte. Da noch verwickelt in eine Geschichte. Und ich habe einfach eigentlich mich geschämt und habe auch gemerkt, dort hatte es eine Missionarsfamilie, wo die jungen Töchter mit den Kindern Programm gemacht haben. Und ich dachte, in diesem Alter habe ich nur blöd da mit den Jungs und trunken und so. Und die machen da, also alles, was ich gemacht habe, oder auch die Agentur, die ich hatte, hat wirklich keinen Stellenwert mehr dort. Es ist einfach wie so, ich konnte nicht von etwas erzählen, was gut war, sondern ich habe mich mehr geschämt. Und da ist irgendwie meine Scham entdeckt worden von Jesus. Und ich habe die Bibel gelesen zum ersten Mal und habe wirklich gemerkt, wow, das sind lebendige Worte. Und ich habe dann noch christliche Hippies kennengelernt und die haben mir eben auch... Die haben mir gezeigt, so können Christen eben auch aussehen, oder? Worship auf dem Rasen gemacht. Und die haben mich mega angezogen. Und da habe ich wirklich gedacht, weil ich an Gott so fragen kann, muss ich mich denn normal anlegen, wenn ich jetzt Christ werde, oder wird alles langweilig oder so? Weil ich bin ziemlich in einer konservativen Kirche dort in diesem Waisenhaus gewesen. Aber die Christen, die Hippies, die haben mir eben auch ein anderes Christsein gezeigt. Ja. Und ich glaube, das ist das, was Gott hat mir meine Antworten dort beantwortet, oder? Und hat mich einfach an sich gezogen, sodass ich gar nicht mehr ausweichen konnte und einfach gewusst habe, er ist die Wahrheit, er ist der Weg, er ist das Leben und er hat mir Vergebung gegeben für das, was ich gemacht habe, was nicht gut war, für die Menschen, die ich verletzt habe oder wo ich vielleicht eben schlechte Freundin war oder so. Und ich konnte meinen Eltern vergeben, weil ich einfach gemerkt habe, sie haben auch nicht mehr gehabt, zum geben, sie haben einfach auch das Beste gegeben, was sie können. Und es ist eine riesen Freiheit auch gekommen. Vor der Abreise habe ich noch irgendwie einen Joint geraucht und habe gewusst, das ist der letzte. Und das hat sich auch wie erledigt. Ich habe gewusst, keine Drogen mehr und Alkohol, vielleicht irgendwann mal ein Glas zum Geniessen. Aber der Lifestyle, der verbunden ist mit Partys und all dem, das ist für mich wie vorbei gewesen. Es ist so wie fast von einem Tag auf den anderen ist das alles abgefallen und es ist eine riesige Freiheit gekommen. Mhm. Und natürlich die Sexualität, also dass ich wirklich auch wie gewusst habe, Jesus liebt mich, ich bin kostbar und ich gebe mich sicher nicht mehr so schnell her. Also es hat mir einen völlig neuen Selbstwert oder Blick auf mich selber gegeben, dass ich gewusst, ich bin kostbar, ich muss mich nicht mehr hergeben einem Mann, um dass ich geliebt werde, sondern Jesus erfüllt mir das. Da ist mega viel passiert. Das war eine mega emotionale Zeit und lebensverändernde Zeit. Ja.
Interessant, wie auch noch, dass du, wo du ja in die Organisation gegangen bist, gar nicht gewusst hast, dass das eine christliche Organisation ist.
Ja, genau.
Du hast dich eigentlich eher ein bisschen mit dem Buddhismus befassen, oder?
Genau, ja. Und das hat sich dann ziemlich schnell erledigt mit dem Buddhismus.
Genau, Überraschung, das sind keine Buddhisten.
Nein.
Genau, du hast dich dann auch taufen lassen. Wir haben hier auch ein Foto. Wie bist denn du zu dem Schritt so konkret gekommen? Du hast uns jetzt schon ganz viel erzählt, wie du in der Bibel hast angefangen lesen, mit Christi in Kontakt gekommen bist, sicher auch viele Gespräche geführt hast.
Ja.
Wie ist es nachher so weit gekommen, dass du gesagt hast, mal, jetzt will ich das festmachen, ich möchte mich taufen?
Ja, ich war ja gleich fast 3 Monate dort und habe dann auch schon gemerkt, jetzt will ich das festmachen irgendwie. Ich habe mir auch gewünscht, mal, ich möchte mich noch taufen. Ich musste dann auch aus dem Land wegen dem Visum. Und ich dachte, ich möchte das gerne noch machen, ich möchte in Indien noch getauft werden. Und ich habe mir das eigentlich gewünscht, draussen in der Natur. Aber ich meine, dort gibt es eigentlich nur den Ganges, den grusigen Fluss, oder, wo ja, genau, alles Mögliche drin schwimmt. Und sonst wäre es einfach in der Kirche. Aber nachher hat es so eine einen Ausflug gegeben mit den Jugendlichen, wo ich eigentlich gar nicht eingeladen wäre gewesen. Und dann hat man gemerkt, hey Tina, was machst du eigentlich da? Und hat der Pastor gesagt so. Und ich, ja, die Jungen haben mich gefragt, ob ich auch mitkomme und so. Und zuerst war es recht beschämend gewesen, weil er gefunden, du gehörst hier gar nicht her. Du bist ja nicht einmal getauft. Und dann bin ich zum Wasser runtergerannt. Also, ja, der tauft mich doch und so. Mega aufreibend und so. Und nachher musste ich aber rennen. Und nachher bin ich zuerst mal noch eine Stunde laufen und bin so zu einem schönen Wasserfall gekommen und habe geredet auch wieder mit den Töchtern da vom Pastor. Und nachher habe ich wie gemerkt, Gott wie zu mir geredet, hey, das ist der Tag, weil du bist draussen, es ist eine schöne Natur, wir sind da an einem schönen Fluss und das ist der richtige Moment, um dich zu taufen. Und dann habe ich mich dort nachher taufen, ja. Und es ist dann noch zufällig der Geburtstag von meiner Schwester und jetzt habe ich irgendwie so wie, ja, das ist dann für mich auch noch so ein Zeichen gewesen. Mhm. Ich habe es zuerst gar nicht checken können, das Datum.
Ja, sehr schön. Du hast dann auch so wie ein Ritual gemacht, du wolltest dein Leben auch noch aufräumen. Mhm. Kannst du uns noch erzählen, was du dort noch gemacht hast?
Dort, wo ich die vielen Namen habe, ja, auf Zettel geschrieben habe. Ja, ja, ich habe genau. mit Frauen zusammen, mit den Hippies und noch anderen, haben wir so wie ein Ritual gemacht, ein Feuer gemacht. Und dann habe ich einfach all die Namen von den Männern, die ich mit ihnen geschlafen habe, habe ich in das Feuer gehalten. Also nicht unbedingt, um jetzt die Männer ins Feuer gehen oder diesen Männern etwas Böses tun, aber so einfach für mich ist das wie gewesen, ich mache einen Schnitt da und ich bin neu, ich bin rein wieder, ich bin wieder, ja, wieder hergestellt und das ist für mich so ein bisschen wie eine Trennung gewesen von diesem alten Leben mit den vielen Beziehungen, die ich hatte.
Ja, du hast dann mit 40 noch theologische Ausbildung angefangen im ISCL. Und hast auch beim Pfarrer Sieber in der Sozialwerk angefangen zu arbeiten. Du hast dort mit ganz verschiedenen Leuten Kontakt gehabt, mit Obdachlosen, Drogenabhängigen, Menschen, die wirklich am Rand der Gesellschaft sind. Und so, du beschreibst das auch so im Buch, haben dich ja am Anfang so Leute nicht wirklich interessiert. Nee. Du warst in einer ganz anderen Welt gewesen. Hast du das Gefühl gehabt, du musst das machen? Jetzt bin ich ja Christ. Oder wie ist das gekommen, dass du plötzlich mit diesen Menschen dich abgegeben hast?
Nein, ich hatte plötzlich einfach eine unglaubliche Liebe für diese Menschen und habe die auch überall gesehen. Plötzlich. Also, vorher habe ich in der Langstrasse gewohnt und habe mich nur herumgetrieben in den Clubs und habe nur das gesehen. Und dann, später habe ich dann gerade gegenüber von dort, wo ich gewohnt habe, gearbeitet, in der Sonnenstube und habe einfach ein riesiges Herz gehabt. Darum habe ich auch die Stelle bekommen. Ich habe ja wieder keine Ausbildung eigentlich zu dem gehabt. Und das war ein Wunder, dass mir dort die Tür aufgegangen ist zu dem Arbeiten. Und ich hatte einfach eine riesige Liebe und konnte auch nicht mehr an solche Leute vorbeilaufen, sondern ich musste etwas machen, helfen und hatte auch keine Angst vor denen. Also es hat auch gewisse Situationen gegeben. Ich hatte auch eine Notschlafstelle für Jugendliche, da haben wir auch kriminelle Jugendliche gehabt, aber ich hatte überhaupt keine Angst und mit denen in der gleichen Wohnung übernachtet und es war eigentlich eine mega eindrückliche Zeit gewesen. Aber ja, ich musste mich nachher schon weiterbilden als Sozialpädagogin und bei den aber wieder hat er wieder einen anderen Weg eingeschlagen, ja.
Aber ja, ich finde es eindrücklich, wie das wirklich dein Herz völlig verändert hat. Also die Entscheidung für Jesus auch nicht nur jetzt ihm gegenüber, sondern auch wirklich, wie du Menschen gesehen hast.
Ja, es hat mich einfach mit den Menschen auf Augenhöhe gebracht und einfach auch zu merken, hey, die Menschen sind genau gleich kostbar, wertvoll wie irgendein Promi, den ich kennengelernt habe. Das sind genau gleich Menschen, die Jesus liebt und die es verdient haben, dass man sie würdig behandelt. Ja.
Ja, sehr schön. Wir kommen zu der letzten Frage. Der Titel von deinem Buch heisst «Venus, mein Leben zwischen Liebe und Freiheit». Was bedeutet für dich Liebe und was bedeutet für dich Freiheit? So echte Liebe, echte Freiheit?
Echte Liebe, ja. Also Liebe ist natürlich ein Riesenwort und ein Riesenthema. Aber ich glaube, ja, vor allem einfach, dass wenn man weiss, dass Gott einem liebt, dann sucht man sich das nicht mehr bei den anderen oder eben bei Männern. Ich war ja dann 4 Jahre auch alleine gewesen, und bis Gott mir dann hat einen lieben Mann geschenkt, der eine recht wilde Vergangenheit hat. Und darum hat, so irgendwie, ja, hat Gott uns auch zusammengebracht. Das hat auch gut gepasst. Und, aber ich glaube auch, ich kann jetzt lieben und bekomme Liebe zurück, aber es ist nicht das, was mich erfüllt, sondern Gottes Liebe erfüllt mich. Und von dem her kann ich auch etwas, weitergeben. Aber es ist nicht, ich erwarte es nicht in dem Sinn, sondern es ist ein Geschenk, wenn es kommt. Ja. Und ich glaube, das ist echte Liebe. Und es heisst ja, das wichtigste Gebot von Jesus heisst ja, lieb Gott mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Sein. Und lieb deinen Nächsten wie dich selber. Und ich glaube, du kannst den Nächsten eben besser lieben und nicht etwas von ihm verlangen, wenn du zuerst die Liebe von Gott erfahren hast. Ja. Und ich glaube, echte Freiheit ist für mich jetzt einfach auch frei zu sein, ja, von all dem Unguten, wo ich vorher abhängig war. Und dass Freiheit ist, dass wir nicht mehr abhängig sind eben von diesen Sachen in der Welt und auch nicht von der Anerkennung von den anderen oder auch eben Sucht und so, dass das eine völlige Freiheit für mich ist, abhängig von Gott zu sein, weil dann eben wird man erfüllt, kann ohne Sucht leben. Und ist einfach sehnsüchtig, aber nach ihm, oder? Das wird unsere, glaub, wir haben alle eine Sehnsucht und die wird von ihm gefüllt werden. Und für mich ist das echt die Freiheit, in einem Leben in Abhängigkeit von ihm zu sein.
Das war ein schönes Schlusswort. Danke vielmals, Tina, dass du da warst. Du bleibst ja
sehr
auch
gern
noch ein bisschen da. Ihr dürft sehr gerne auch noch, wenn ihr persönliche Fragen Tina haben, ist sie im Moment da. Bücher hat sie dort hinten. Wir haben jetzt wirklich nur einen Bruchteil können, eigentlich aus seinem Leben herausnehmen. Es hat noch ganz viel mehr Aspekte. Du erzählst ganz viel in dem Buch. Es hat auch noch mehr Bilder. Also, wenn ihr jetzt das angesprochen habt und ihr denkt, mal, ich möchte noch mehr hören, geht doch wirklich auf Tina zu. Und ihr dürft gerne beim Büchertisch vorbeigehen. Und einfach euch beiden, man hat das ein schönes Foto von euch. Du hast ja auch gedacht, eine Zeit lang, ich werde gar nie heiraten, das klappt ja eh nicht mehr.
Ja, genau. Oder? Also für mich war das so, ich habe gedacht, ich bleibe noch allein, wenn das ist, was Gott von mir will. Oder ich einfach noch nicht gewusst, wie würde ich mich anlegen als Nonne, als Moderne. wie sieht das genau aus? Aber, und ich war auch nicht mehr auf der Suche nach einem Mann. Also ich habe wirklich das Ganze immer auf der Suche nach einem Mann, das ist weggefallen und das ist mega befreiend gewesen, genau. Und dann ist es eine riesen Erfüllung, einen Mann zu haben, dürfen, eine Ehe zu leben, und ich habe mir das nie gedacht, dass das noch möglich ist, und dass das ist eine riesige Dankbarkeit einfach und eine riesige Gnade, dass ich das da verlebe, nach all dem, was ich gemacht habe.
Ja, mega schön, und wir wünschen euch einfach auch alles Gute für euer weiter Weg, genau. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Merci.